Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Wir hören den Predigttext, den ich heute ausgesucht habe für diesen Reformationstag aus dem Alten Testament, 2. Könige 22. Da geht es um den König Josia und der war in einer ganz ähnlichen Situation wie wir heute, aber hören wir erst einmal auf den Text, wir stehen vor Gottes Wort auf. Josia war 8 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 31 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Jedida, eine Tochter Adajas aus Boskat, und er tat, was dem Herrn wohl gefiel, und wandelte ganz in dem Wege seines Vaters David und wich nicht davon ab, weder zu rechten noch zu linken. Und im 18. Jahr des Königs Josia sandte der König den Schreiber Schafan, den Sohn Azalias, des Sohnes Meschulams, in das Haus des Herrn und sprach: Geh hinauf zu dem hohen Priester Hilkia, dass er abgebe alles Geld, was zum Haus des Herrn gebracht ist, das die Hüter an der Schwelle gesammelt haben vom Volk. Und der hohe Priester Hilkia sprach zu dem Schreiber Schafan: Ich habe das Gesetzbuch gefunden im Hause des Herrn. Und Hilkia gab ihm das Buch, dem Schafan, und der las es. Und der Schreiber Schafan kam zum König und gab ihm Bericht und sprach: Deine Knechte haben das Geld ausgeschüttet, das im Haus des Herrn gesammelt ist, und haben es den Werkmeistern gegeben, die bestellt sind am Haus des Herrn. Dazu sagte der Schreiber Schafan dem König: Der Priester Hilkia gab mir ein Buch, und Schafan las es vor dem König. Als aber der König die Worte des Gesetzbuches hörte, zerriss er seine Kleider. Und lieber Herr, wir wollen an diesem Tag nicht nur der Reformation gedenken, sondern dich von Herzen bitten, dass du das Feuer deines Heiligen Geistes in unsere Herzen hineinschickst, damit unsere Herzen neu werden in uns und auch in dieser Kirche. Amen. Ja, liebe Gemeinde, ausländische Besucher, Christen von anderen Kontinenten womöglich, die wundern sich oft: Das ist das Land der Reformation. Und wenn sie dann in die Kirchen schauen, dann vergeht ihnen Hören und Sehen. Und ich denke, diese Beobachtung ist einfach richtig. Dem lässt sich eigentlich nichts mehr hinzufügen. Der kann man nur staunen, der kann einem nur Hören und Sehen vergehen, wenn man überlegt, dass in diesem Land einmal das Evangelium wieder entdeckt worden ist. Und wenn man sich das überlegt, was das Evangelium in diesem Land bewirkt hat, was bremst denn da? Das ist die Überschrift über diese Predigt. Was bremst denn da? Es ist alles so tot, so langweilig. Ja, was bremst denn da? Nun muss ich mal eure Fantasie gerade bemühen und bitte euch mal einen Augenblick anzustrengen. Stellt euch mal vor, ich hätte hier jetzt einen Bremsschuh. Wisst ihr, was ein Bremsschuh ist? Bei der Bundesbahn kennt man das ganz genau, nicht? Man tut diesen Bremsschuh, so aus Eisen, so groß ungefähr, auf eine Schiene rauf und dann kann der Güterwaggon angerollt kommen. Der kann noch so schwer sein, mehrere Tonnen wiegen. Der läuft dann auf diesen Bremsschuh auf und schiebt dann diesen Bremsschuh noch ein bisschen vor sich hin und dann stieben die Funken und dann kommt der Waggon zum Stehen. Leicht sich vorzustellen, ja, ich schließe meine Expertise hier an euch, kein Problem. Hier läuft der Wagen auf, dort schiebt er sich noch etwas weiter. Hemmschuhe. Wir wollen heute über Hemmschuhe nachdenken. Was bremst denn da? Hemmschuhe sind manchmal ja durchaus positiv, wenn sie an der richtigen Stelle eingesetzt werden. Zum Beispiel das Gewissen ist ein positiver Hemmschuh gegen die Sünde. Aber die falschen Hemmschuhe auf der richtigen Schiene, auf der richtigen Spur, das bringt eben auch alles zum Stehen. Hemmschuh Nummer 1. Das sind die falschen Vorbilder, das sind die falschen Traditionen. Josia wurde mit 8 Jahren König. 8 Jahre. Und das kann einem, wenn man so jung ist, doch gewaltig in die Birne steigen. Aber Josia tat etwas, das liest man noch im Alten Testament ganz selten. Er hatte etwas, was ihn auszeichnete, vor den meisten Königen Israel. Er war nämlich auch als Kind schon gläubig und wollte das tun, was im Sinne seines Ahnherrn David war. Er wollte Gottes Willen tun. Und nicht umsonst heißt sein Name übersetzt wesentlicher Herr oder das Feuer Gottes. Beides ist möglich, wesentlicher Herr oder das Feuer Gottes. Er hatte einen guten Willen, er wollte den Tempel ausbessern lassen, das Haus Gottes. Eine heruntergekommene Bruchbude ist das geworden im Laufe der Jahre und Jahrzehnte. Und diese Absicht war sicherlich richtig, aber das ist eben auch nur äußerlich. Und so mancher Mahner heute redet nur von Äußerlichkeiten und über den Zustand der Kirche regt sich mancher auf von links bis rechts. Aber in der Regel bleibt alles äußerlich. Die Reform muss von innen kommen, sonst wird sie nie zur Reformation. Die Reformation muss mit Gottes Wort anfangen, dann wird es eine wirkliche Reform. Nach 18 Jahren Regierung, also mit 26, geschieht es, dass der König sagt, wir müssen auch die Handwerker bezahlen, und sich das Geld bringen lässt, das die Besucher des Tempels am Eingang geopfert haben. Und als man nun die große Kiste ausgibt, findet man unter Gottes Wort, findet man den Reichtum des Wortes Gottes unter dem Reichtum des Tempels. Unter dem Reichtum einer Kirche wird Gottes Wort im wahrsten Sinn des Wortes entdeckt. Genauso ist es später Luther gegangen in der Reformation. Er hat Gottes Wort regelrecht wiederentdeckt. Ja, was bremst denn da? Was liegt da alles drüber? Was hat sich da alles drüber gelegt? Falsche Vorbilder, falsche Traditionen? Die Vorfahren des Josia haben dazu beigetragen, immer munter haben sie opfern und das Wort Gottes dabei untergehen lassen. Falsche Traditionen, falsche Vorbilder, machen uns heute noch genauso zu schaffen. Eltern, Großeltern, wie heißt es? Sie taten übel vor dem Herrn. Gemeint sind die Großeltern und Eltern des Josia. Ja, haben unsere deutschen Vorfahren etwas anderes getan? Haben die das getan, was Gott wohlgefiel? Ich weiß von vielen hervorragenden Eltern und Großeltern, da kann man sich nur die Finger nach lecken. Das ist toll, was es für Leute gibt, auch Christen gibt. Aber das Ganze unseres Volkes. Wenn man heute das Evangelium irgendwo verkündigt, ich denke an ein x-beliebiges Dorf, irgendein Dorf, wo ich dann manchmal so bin, das Dorf heißt dann XYZ, da kann man sich manchmal auf den Kopf stellen und auch als gläubiger Pastor wie mit Windmühlenflügeln kämpfen. Dann kommt die Tradition. Das war schon immer so, das muss auch so bleiben. Das heißt, du kannst hier nichts ändern. Und wenn ich in der Stadt bin und vom Kirchgang spreche und davon, dass es nicht nur der Lust und Laune deines Menschen unterliegt oder seinem angeblichen Bedürfnis, sondern dass dieses schon Gottes Wille mit uns ist und dass dieses Gottes guter Wille mit uns ist, dass wir den Sonntag heiligen, dann haben wir schnell Protestantismus ohne Kirche, gläubig auf dem Papier. Und dann heißt es ganz schnell, woher nimmt der das? Das war doch immer schon so. Und deshalb muss es auch so bleiben. Alles falsch, alles ganz falsch. Wir sind herausgefordert, jeder für sich, Josia als König, Luther zu seiner Zeit, wir jeder für uns persönlich, uns selbst zu entscheiden und zu bekehren. Und da hilft es überhaupt nichts, so schön das ist, wenn man eine gläubige Großmutter gehabt hat. Wer sich nicht selbst entscheidet, dem wird auch seine Großmutter im Gericht nicht helfen können. Das geht noch weiter. Jeder von uns wird von Gott selbst gefragt, wie hältst du es? Und jeder von uns bekommt das Angebot des Evangeliums höchstpersönlich. Und jeder von uns muss entsprechend seiner Altersstufe immer wieder neu eine Entscheidung treffen. Warum? Tradition ist Jüngerschaft aus zweiter Hand. Nicht aus erster Hand, aus zweiter Hand. Dieses Wort ist nicht von mir, das hat irgendjemand mal gesagt. Tradition ist Jüngerschaft aus zweiter Hand. Und noch so ein Wort dazu. Gott hat Kinder, aber keine Enkelkinder. Gott hat Kinder, aber keine Enkelkinder. Dahinter steht ganz einfach, du musst dich entschieden haben und dabei bleiben. Dein Leben lang. Und glaub doch nicht, bloß weil du im Kindergottesdienst gewesen bist, dass du mit dem Glauben des Kindergottesdienstes auch noch sterben kannst. Und glaub doch nicht, bloß weil du im Konfirmandenunterricht einige Sprüche gelernt hast, dass es tragfähig ist für dein Leben. Freu dich, wenn du als Kind schon gläubig warst. Und sei dankbar, wenn du als Jugendlicher neu die Entscheidung treffen durftest. Aber als Erwachsener und alter Mensch musst du diese Entscheidung wieder genauso treffen. Gott fordert immer wieder neu die Entscheidung für dein Leben heraus. Gott baut nicht auf Tradition. Gott baut auf eine lebendige Verbindung mit ihm selbst. Da sind wir herausgefordert. Jeder zu seiner Zeit. In jeder Altersstufe neu. Der Kinderglaube bricht irgendwann ein und ist nicht mehr tragfähig. Ihr esst schließlich auch keine Athletikkost mehr. Ihr werdet auch nicht mehr gewindelt. Also werdet auch erwachsen im Glauben. Und dazu brauchen wir eine neue, eine klare Entscheidung für Christus, eine Glaubensentscheidung, die unserem erwachsenen Dasein entspricht. Es ist nicht ausschlaggebend, welche Vorfahren man gehabt hat. Es ist nicht einmal ausschlaggebend, ob man aus einer christlichen Familie kommt, ob man in einer frommen Umgebung aufgewachsen ist. Das war auch für den Josia nicht ausschlaggebend. Zum Glück, er wäre nie ein frommer König geworden bei dem Stammbaum. Das ist aber auch umgekehrt nicht ausschlaggebend bei Luther gewesen. Bei Luther hätte ihn das Kloster gerechtfertigt nach der damaligen Theologie. Und er war nicht gerechtfertigt, sondern er schrie, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? So fragte er. Das war ihm eine Not, das war ihm eine Last. Wie fragst du? Oder fragst du gar nicht? Die Antworten haben dir deine Altvorderen, deine Clique, deine Umgebung schon gegeben. Aber das geht nicht. Du bist gefragt. Du hast zu entscheiden. Das war der Hemmschuh Nummer 1. Hemmschuh Nummer 2. Ein dämonischer Glaubensersatz. Wo kein Glaube ist, ist Aberglaube. Ganz einfacher Satz, leicht zu behalten. Wo kein Glaube ist, ist Aberglaube. Wo Gottes Wort nicht regiert, herrscht der Satan. Zustände wie im alten Rom, müsste man sagen, wenn man in 2. Könige 22 und auch 23 liest, die Zeit des Josia, man könnte besser sagen, Zustände wie im alten Jerusalem. Die Bibel vergessen, Gottes Wort vergessen, unter viel Geld, frommem Geld, Gottes Wort vergessen, unter dem Konfirmationsschein, Taufschein und Kirchensteuerbescheinigung. Um den Tempel herum war die Tempelprostitution. Ich hoffe, jeder weiß, was das ist, und ich muss es nicht im Einzelnen ausführen. Die Damen dachten sich, sie täten Gott einen Dienst damit. Menschen wurden geopfert, nicht weit von Jerusalem. Für den Moloch ließen die Eltern ihre Kinder durchs Feuer gehen. Im hinteren Teil stand der Götze mit seinen ausgestreckten eisernen Händen. Da wurden die Kinder hineingelegt. Von hinten wurde eingeheizt. Die Kinder verbrannten dort unter dumpfen Trommelwirbel. Menschenopfer und weinen durfte man nicht. Und heute? Für laute Ideologien und Überzeugungen lassen wir ganze Generationen über die Klinge springen. Gegen Tierversuche, aber für Abtreibung. Diese Logik werde ich nie verstehen. Bei Josia war im Tempel der Fruchtbarkeitskult, hatte sich dort ausgebreitet. Das Aschera-Bild stand mitten im Tempel, wo überhaupt kein Bild sein und nur Gott angebetet werden sollte. Baal, der Naturgott. Und das sehen wir heute wieder. Überall strecken sich diese alten Götzen aus. Sie gucken aus dem Dreck heraus und fangen an zu grinsen, dass Menschen ihnen wieder auf den Leim gehen. Die alten Natur- und Fruchtbarkeitsgötter. Sonne, Mond und Sterne. Glaubt nicht, das war nur damals. Horoskop hieß doch heute, ich sag nicht jeder wievielte. Ich war gerade auf dem Freimarkt vor ein paar Tagen mit meiner Frau. Da kamen wir an einem Zelt vorbei, ein kleines Zelt. Man konnte reingucken. Und da saß dann eine Frau und vor ihr ein Mann. Und über dem Zelt stand, was sie da machte. Horoskop. Aber dies war noch ganz besonders, denn hier hieß es Horoskop mit Herz. Ich dachte, ich kriege einen Föhn. Was heißt das denn, Horoskop mit Herz? Ja, sind die Sterne uns immer nur so gut gestellt? So ein Unsinn. Und sie kriegt noch Geld dafür, anstatt dass man ihr den Hintern versohlt. Auf den Höhen wurde bei Josia geopfert. Auf dem Land regierten die Wahrsager, die Zeichendeuter, Bilder und Götzen überall. Es war eine dämonische Unterwanderung der Kirche, des Gottesvolkes. Und wir können uns heute nicht davon freimachen, wir sind davon nicht so weit entfernt. Ich mache nur so ein paar Andeutungen, in welchen Richtungen man das heute suchen muss. Da hat eine Pastorin nach der Geburt eines Kindes die Plazenta genommen, hat die Plazenta im Garten vergraben und darauf einen Baum gepflanzt. Warum wohl? Ich sagte eben etwas von Fruchtbarkeitsgöttern und Naturgöttern. Merkt ihr, wie verquer wir wieder denken können? Es geht in meinen Kopf nicht rein, aber so kann man denken, scheint es mir. Und dann lese ich irgendwo am Weltgebetstag der Frauen, da wird Mutter Erde angebetet. Mutter Erde. Ist das der Ersatz für Jesus? Oder ganz neue Übersetzung vom Vater Unser. Da haben wir Vater Unser, da kommt der Name Vater gar nicht mehr drin vor. Vater Unser. Gottes Sohn ist nicht Jesa Christa. Hört man heute aber in bestimmten feministischen Kreisen oft. Wenn wir so etwas überhaupt denken können, oder das ist noch mehr zugespitzt, ob das Blut der Frauen bei der Menstruation dem Blut Jesu überlegen ist, wird behauptet. Das ist doch pervers. Und so etwas können Leute heute verkaufen. Natürlich kann man sagen, das ist doch überspitzt. Das sollte man nicht so ernst nehmen. Aber ist denn das nicht pervers, dass man so etwas überhaupt verkaufen kann? Dass das christliche Abendland, sofern es das noch gibt, sich nicht einfach ausschüttet vor Lachen über solche Spinner. Das war Hemmschuh Nummer 2. Jetzt kommt Hemmschuh Nummer 3. Die Schrift ist kein verbindlicher Maßstab mehr. Gottes Wort wird zerschnitten nach eigenem Gutdünken. Jeder macht damit, was er will. Und lasst euch nichts vormachen von den theologischen Schwätzern, die mit der Bibel immer nur ihre eigene Meinung durchsetzen. Die kennen die Bibel manchmal sehr gut und können sie genau in ihrem Sinne einsetzen. Sie machen sich zu Herren der Schrift und sie sollten Knechte der Schrift sein. Sie machen sich zu Richtern der Schrift und sie sollten sich doch von der Schrift richten lassen. Schauen wir auf uns. Wie spricht die Schrift zu dir? Gottes Wort. Oder spricht sie vielleicht gar nicht? Vielleicht, weil du wartest, dass Gott dir eine Sonderoffenbarung zuteil werden lässt und du es nicht nötig hast, dich um sein Wort zu kümmern, das er dir geschenkt hat. Sein Wort, seine Liebeserklärung. Nein, Gott lässt keine Vorhänge wackeln, wenn du die Bibel liest. Er schenkt dir auch keine prickelnden Träume oder ein kleines Erdbeben, um zu zeigen, dass er sich mit dir beschäftigt. Gott hat seinen Sohn geschickt, Jesus. Und das und der ist wesentlich mehr, um zu zeigen, dass er sich mit dir beschäftigt. Und wenn du wissen willst, was für dein Leben entscheidend ist, in großen und in kleinen Dingen, dann musst du auf Gott hören, tagtäglich neu. Die Bibel gibt die Antwort. Die Bibel ist der tägliche Leitfaden. Oder es sitzt ein Hemmschuh davor und dein Leben ist nur Chaos und eine schiefe Ebene und das Wort Gottes mit seiner Heiligkeit und Ernsthaftigkeit und Richtigkeit wird einfach beiseite geschoben und nun geht es abwärts auf der schiefen Ebene, nächste Station Hölle, Werbeabteilung und du fällst darauf herein. Hemmschuh Nummer 4. Unter der Gnade sind alle verkommen. Der Satz ist auch nicht von mir. Das hat ein bayerischer Bischof gesagt. Unter der Gnade sind alle verkommen. Was müssen die Israeliten sich damals stark gefühlt haben? Dass sie das Gesetzbuch vergaßen. Vor allem, wie sie es vergaßen. Was müssen sie sich eingebildet haben auf ihre eigenen Opfer, auf den Reichtum ihrer Gaben, ihrer Werke, sodass der Bund Gottes dabei verloren ging? Was müssen wir uns auf unsere Frömmigkeit einbilden, dass man den Bund Gottes überhaupt aus den Augen verlieren kann? Plastischer kann man sich das ja gar nicht vorstellen. Eine Truhe als Opferstock. Unten drin das Gesetzbuch, das Symbol Gottes, des Bundes Gottes mit den Menschen. Und dann kommt viel, viel Geld obendrauf, die ganzen guten Werke, Almosen an Gott, Unkostenbeiträge für unsere Erlösung, Spendenbeiträge zur Ewigkeit und Rückversicherung und Freikauf. Ja, dabei geht der Bund verloren unter lauter guten Werken. Und weil man so reich ist an guten Werken, kann man sich auch einiges leisten, dachte man. Ich sprach davon, welche Zustände sich ausbreiten, wenn Gottes Wort nicht mehr maßgebend ist. Gott geht verloren und wir gehen baden. So ist das immer, wenn man sich nicht auf die Gnade verlässt. Denn in dem Augenblick, wo wir uns nicht auf die Gnade verlassen, regiert das Gesetz. Ich meine das jetzt biblisch, nicht die Straßenverkehrsordnung. Das Gesetz Gottes. Man sagt, wir wollen Gottes Willen erfüllen und suchen darin unser Heil. Und wenn es schon nicht das Heil ist für die Ewigkeit, dann ist es doch jedenfalls der Friede auf Erden. Wir wollen den Frieden entwickeln. Und machen die Politik. Wir entwickeln den Frieden. Ja, erst mal haben. Entwickeln mal null. Das gibt bestenfalls 0-0. Und so ist das in der Kirche auch mit den guten Werken. Das geht alles nur den Bach runter zum Wegspülen. Mission kann man ja gar nicht mehr betreiben. Das ist ein Schimpfwort geworden in der Kirche. Mission ist Zerstörung der Kultur. Tja, wenn man dann jetzt hier einen Gläubigen aus Afrika oder Asien neben sich hätte, der würde uns was ganz anderes erzählen. Und ich erinnere mich an die Geschichte, die hat mir auch ein Ausländer erzählt, er ist hier in Deutschland auf einer Missionskonferenz gewesen. Und dann wurde erklärt, warum man nicht mehr Mission treiben darf und nicht mehr als Europäer zu den Heiden nach draußen gehen darf. Und dann kam zum Schluss dieser Afrikaner ran und dann stand er auf und sagte: Ich bin meinen Missionaren von Herzen dankbar, dass sie zu uns nach Afrika gekommen sind, dass sie uns Gottes Wort gebracht haben. Und ich danke ihnen von ganzem Herzen und bitte darum, dass ihr das auch weiter tut. Genau das Gegenteil von dem, was unsere Theologie hier angerichtet hat. Ich suche eine Kirche, die sich vor Gott zerreißt und Buße tut. Wir haben nichts, nichts. Nicht einmal den Frieden in uns. Und wenn alle Welt nach Frieden schreit, auch mitten in der Kirche. Und wenn Papiere erstellt werden in Kilometerlänge und Resolutionen und Unterschriften und Demos und Friday for Future Wochen und was sonst noch alles getan wird, wenn wir nicht Buße tun und wenn uns der Friede nicht in unsere leeren Hände gelegt wird als Gottesgeschenk, dann haben wir keinen Frieden. Ich singe so gern dieses Lied, Schenk uns Frieden jeden Tag, lass uns nicht allein. Ja, wir haben nichts und bitten Gott um Gnade. Aber wir sind ja reich in dieser Kirche. Wir können handeln, wie wir es für richtig halten. Wir sind doch autonome Menschen, oder? Autonom ist griechisch und heißt, wir machen das Gesetz selbst. Wir sind selbst das Gesetz. Wir bestimmen das Gesetz unseres Handelns. Wir sind unabhängig. Und da frage ich mich, wo ist denn das geblieben, das Reformatorische? Davon konnte Josia noch gar keine Ahnung haben. Allein aus Gnade, das heißt doch, wir sind total abhängig von Gott, total. Und Hermann Betzel hat gesagt, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Noch einmal, Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Bist du frei von all dem, was du Gutes tust? Lebst du von der Gnade Gottes? Dann bleibt die unangenehme Testfrage, worauf bist du stolz? Was traust du dich auch noch vor Gott aus der Tasche zu ziehen, wenn er dich fragt, warum soll ich dich in meinen Himmel lassen? Ja, warum eigentlich? Um deinetwillen? Nein, nie, nie. Nur um Jesu willen. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Ihr kennt diesen Vers. Aber dies Kleid, dies Ehrenkleid, das wird geschenkt. Allein aus Gnade, das kann man nicht machen. Das kann man nicht kaufen, das kann man nicht stricken, sondern dies Kleid der Gerechtigkeit aus Christi Blut wird geschenkt. Ist das auch dein Kleid? Hemmschuh Nummer 5, der Glaube ist einem religiösen Gefühl verkommen. Es ist nicht wichtig, was man glaubt, sondern nur noch, wie man glaubt, wie man sich fühlt. Da rede ich gar nicht von dem seit umschlungen Millionen oder auch der Islam glaubt oder tue Recht und Steuer niemand oder von dem berühmten höheren Wesen, lauter deutsche Glaubensbekenntnisse. Sondern ich rede von einem Glaubensbekenntnis, das sich mitten in der christlichen Gemeinde ausgebreitet hat und zutiefst in uns drinsteckt. Denn wenn der Glaube an Christus verkommen ist, an einem religiösen Gefühl, dann ist die logische Konsequenz die Schlafkrankheit der Allversöhnung. Wo es dann am Ende doch nur heißt, ist doch alles halb so schlimm. Am Ende werden doch alle gerettet. Wenn wir das ganz ernst nehmen würden, dass diese Welt um uns herum verloren geht, ohne den Glauben an Jesus Christus, wir könnten uns bei einer Evangelisation vor Mitarbeitern doch gar nicht retten. Ist es wirklich nicht so schlimm? Die Bibel sagt das ganz anders. Aber die Schlafkrankheit der Allversöhnung rechnet einfach nicht mit der Fürchterlichkeit des Bösen. Sie rechnet nicht damit, dass Gott uns wirklich ernst nimmt, dass er die Entscheidung deines Lebens so ernst nimmt, dass das in Ewigkeit noch zählt. Und so unter der Hand machen wir Gott zum Popanz, der nicht ernst zu nehmen ist. Er nimmt uns ernst. Am Ende denken wir, macht er es doch so, wie wir es uns eigentlich denken und wünschen. Nein, Gott nimmt uns unendlich ernst und lässt die Entscheidung unseres Lebens bis in die Ewigkeit hinein gelten. Allversöhnung macht Golgatha zum Spott. Wofür ist Jesus eigentlich gestorben, wenn doch alle selig werden? Ist denn der Mensch im Grunde doch gut? Ein Heer von Sozialpädagogen ist angetreten, das Gute im Menschen zu suchen und zu entwickeln. Wundert es einen, dass viele heute so traurig aussehen, weil das Gute sich nicht finden lässt? Sola fide, hat die Reformation gesagt, sola fide, allein aus Glauben, aus dem Glauben an Jesus Christus. Warum? Weil nur hier der neue Mensch stattfindet, die unendlich gute Erlösung, der fröhliche Wechsel. Einer hängt am Kreuz, um uns gerecht zu machen. Dass er gerichtet wird, hingerichtet wird, bedeutet, dass ich nun endlich vor Gott richtig bin. Wie? Allein aus dem Glauben an den, der seine Vollkommenheit gegen meine Unvollkommenheit tauscht, der die Reinheit, die er hat, gegen den Dreck meines Lebens tauscht. Allein aus diesem Glauben heraus gibt es Rettung aus dem Glauben an Jesus Christus. Wer nicht daran glaubt, der geht verloren. Wenn es einen sicheren Punkt gibt, von dem aus ich die Weltgeschichte, mein eigenes Leben aus den Angeln heben kann, dann ist es Golgatha, das Kreuz von Jesus. Allein aus Glauben, das ist dann das Ende des Zweifelns, das Ende der Ungewissheit, das Ende des Suchens, das sich treiben Lassens. Warum willst du dich noch hängen lassen? Da hängt doch schon einer am Kreuz. Du darfst frei sein von den Lasten und stark sein in dem Glauben an Jesus Christus. Christen sind sich ihres Heils gewiss. Bist du es? Oder ist Glaube nur ein Gefühl? Ich gucke auf die Uhr und sehe, meine Zeit läuft ab. Das wusste ich aber schon vorher, als ich das Manuskript geschrieben habe. Der zweite Punkt kommt jetzt nämlich. Und dann atme nochmal tief durch. Der zweite Punkt wird sehr, sehr, sehr viel kürzer. Ganz kurz. Der zweite Punkt heißt einfach bremsenlos. Bremsenlos. Hemmschuhe, die den stärksten Glaubenden zum Stillstand bringen, haben wir uns angeschaut. Hemmschuhe der Tradition. Hemmschuhe, wo man die Schrift nicht ernst nimmt und die Gnade und den Glauben. Und diese Hemmschuhe sollen los, weg. Wir brauchen eine Reformation an Haupt und Gliedern. Der Josia, der König, findet das Gesetz. Es wird ihm vorgelegt, er erstarrt und zerreißt seine Kleider. Er tut Buße. Und dann zwingt er, als König kann er sich das leisten, die Reformation vom Haupt, greift auf die Glieder. Er zwingt das ganze Volk in den neuen Bund mit Gott hinein. Und wenn ich die Macht hätte, dann würde ich dieses Deutschland, diese Kirche auch in einen neuen Bund hineinzwingen. Ich habe diese Macht nicht. Und das ist gut so. Denn Gott fragt aus Liebe. Und jeder muss diese Liebesantwort selbst geben. Der Josia schafft eine Erweckung, eine Reformation, indem er dem Volk Gottes Wort vorhält. Luther schafft eine Reformation, indem er dem Volk, indem er der Kirche Gottes Wort vorhält. Und alle Erneuerungsbewegungen bis heute sind immer da entstanden, wo das Volk Gottes wieder das Wort Gottes ernst genommen hat. Bremsenlos. Ich träume von einer Kirche, die Gottes Wort wieder beim Wort nimmt, wo Gottes Wort unverfälscht bleibt und kein anderes Evangelium gelehrt wird. Und wo die theologischen Schwätzer, Verführer und Irrlehrer nichts mehr zu sagen haben. Mögen sie die Sprache verlieren. Ich träume von einer Kirche, die aus der Gnade und allein aus der Gnade lebt. Ich träume von einer Kirche, die Glauben statt Zweifel predigt, die Gewissheit predigt statt Verwirrung und die Versöhnung mit Gott stiftet. Ich träume von dieser erweckten und erneuerten Kirche. Aber wenn das so werden soll, dann muss in dieser Kirche etwas passieren. Hirten, die zerstreuen. Propheten, die das Geschäft des Satans betreiben. Was haben die in der heiligen Kirche Jesu Christi zu suchen? Gott wird diese Verwüster und Zerstörer seiner Gemeinde vernichten. Für uns steht heute, dass wir darum beten, dass etwas verändert werden muss und dass neue Herzen geschenkt werden. Eine Reformation an Haupt und Gliedern bei den verantwortlichen Multiplikatoren und den Laien. Und wie ich mir dies wünsche und erträume und darum bete, dass Gott dieser Kirche bei den Verantwortlichen eine Erweckung schenkt, so bete ich darum und träume davon, dass es bei den Einzelnen genauso geht. Bremsenlos. Wie hältst du es mit der Schrift, mit Glauben und mit Gnade, mit deinen Traditionen? Sünde blockiert ganz stark. Sünde ist ein Hemmschuh. Sünde muss man losschlagen. Und wenn ein solcher Hemmschuh vor einem Waggon sitzt, geht er nicht so leicht davon. Da muss manchmal losgeschlagen werden. So fest sitzen die Hemmschuhe unseres Lebens. Und ich kenne nur einen Hammer, der das bewirken kann. Und das ist Gottes Wort. Und ich kenne nur einen, dem ich es zutrauen kann, dass er mich nicht erschlägt, sondern dass er mich raushaut. Jesus Christus. Wie er das tut, das ist seine Sache. Aber er tut es in Liebe. Und deshalb habe ich oft gebetet um Unruhe für alle Sicheren, um eine nützliche Not für die Gleichgültigen und um Heilung für die Verwundeten und Unruhigen. Und das tue ich weiter. Wenn du ganz sicher bist, dann bitte ich Gott um Unruhe für dich, die dich nicht zufrieden werden lässt und die dich unruhig macht, bis du endlich bei Jesus Christus gelandet bist. Und wenn du gleichgültig bist, dann möchte ich dir eine nützliche Not an den Hals beten, dass du aufwachst und zu Jesus rennst, wo dir dann nicht mehr alles gleichgültig ist, sondern wo du das Evangelium neu entdeckst. Und wenn du verwundet und unruhig bist, weil du keinen Frieden gefunden hast bis auf diesen Tag, dann bitte ich für dich um Heilung und Frieden durch das, was Jesus uns in der Schrift bezeugt und was er uns im Glauben gibt und wie er uns Gnade schenkt. Er heilt. Er selbst. Unser Heiland, die Mitte der Kirche, die Mitte unseres Glaubens, der Angelpunkt dieser Welt. Amen.